willkommen zu dieser tiefgehenden Betrachtung. Heute haben wir wirklich eine ganz außergewöhnliche Quelle vor uns liegen. Und unsere Mission für dich, also für alle, die uns gerade zuhören, ist eigentlich total klar.
Mhm.
Wir wollen heute herausfinden, wie man aus extrem, und ich meine wirklich extrem wenig Text, eine komplette, funktionierende Bedienungsanleitung für die eigene mentale Widerstandskraft extrahieren kann.
Ja, absolut. Weil das Material, das wir heute auf dem Tisch haben, das ist eben kein, naja, kein philosophisches Standardwerk von 1000 Seiten oder so.
Nee, gar nicht. Es ist tatsächlich ein vierzeiliges Gedicht. Von Horst Winkler aus der sogenannten Verseschmiede.
Und genau diese drastische Kürze, das ist ja eigentlich die eigentliche Herausforderung hier, oder? Also, wenn wir normalerweise über Resilienz sprechen oder über den Umgang mit Krisen und unvorhersehbaren Schicksalsschlägen, dann navigieren wir ja meistens durch hochkomplexe psychologische Theorien.
Richtig, mit endlosen Studien und so weiter.
Genau, und hier haben wir exakt 24 Wörter. Wir müssen also jeden einzelnen Begriff quasi umdrehen und schauen, welche psychologische Mechanik sich eigentlich dahinter verbirgt.
Also bevor wir das tun, lese ich diese vier Zeilen einfach einmal ganz kurz vor, damit wir alle denselben Ausgangspunkt haben.
Gute Idee.
Okay, der Text lautet: Dir sei die Fähigkeit gegeben, bei allem, was dir bringt das Leben, aus guten wie aus schlechten Sachen, das Allerbeste stets zu machen.
Weißt du, wenn man das zum ersten Mal hört, das klingt fast wie ein Kinderlied.
Ja, total. So ein bisschen naiv fast.
Genau, wegen dieses sehr simplen Paarreimschemas. Also wir haben hier gegeben und leben, Sachen und machen. Ein klassisches ABB. Aber diese formale Simplizität, die ist kein Zufall. Das ist ein enorm wichtiges kognitives Werkzeug.
Okay, wie meinst du das genau?
Naja, stell dir vor, du befindest dich in einer akuten Krise. Also so richtig, der Puls rast, du bist komplett überfordert.
Mhm. Der Tunnelblick setzt ein.
Exakt. In dem Moment hat dein Gehirn schlichtweg nicht die Bandbreite, um sich an irgendein komplexes philosophisches Konstrukt zu erinnern. Du brauchst einen Rhythmus. Du brauchst quasi ein Mantra, das sich wie ein Anker in dein Bewusstsein hakt.
Ah, verstehe. Der simple Reim sorgt also dafür, dass die Information genau dann abrufbar ist, wenn das kognitive Chaos am größten ist.
Richtig. Es ist wie ein Notfallknopf im Kopf.
Das ergibt absolut Sinn, weil in der Panik brauche ich ja keine Abhandlung. Ich brauche einen präzisen Befehl. Lass uns genau deshalb mal chronologisch vorgehen und diese erste Zeile sezieren. Also, dir sei die Fähigkeit gegeben.
Mhm.
Wenn ich das isoliert betrachte, dann stolpere ich sofort über ein Wort, das bei mir direkt so ein bisschen Widerstand auslöst, nämlich gegeben.
Oh, interessant. Warum?
Na, das klingt für mich irgendwie völlig passiv. Sitze ich da jetzt auf dem Sofa und warte, bis mir das Universum oder meine Genetik diese ominöse Fähigkeit irgendwie in den Schoß fallen lässt? Und wenn sie mir nicht gegeben wurde, bin ich dann einfach für den Rest meines Lebens unbewaffnet?
Okay, ich verstehe, woher das kommt. Aber da müssen wir uns die grammatikalische Form wirklich ganz genau ansehen. Da steht nämlich nicht, du hast diese Fähigkeit bekommen. Da steht, dir sei die Fähigkeit gegeben.
Ah, der Konjunktiv.
Ganz genau. Es ist ein Konjunktiv. Das ist die klassische Form eines Segenswunsches. Der Autor konstatiert hier nicht einen Ist-Zustand, sondern er formuliert einen Wunsch für dich als Adressaten vor dem Antritt einer Reise.
Er sagt quasi, ich wünsche dir, dass du das hast.
Richtig. Er weiß ganz genau, dass der Umgang mit dem Leben extrem hart ist und wünscht dir das bestmögliche Startkapital. Und dann gibt es da ja noch das zweite Schlüsselwort, das deine Befürchtung der Passivität eigentlich direkt entkräftet, nämlich Fähigkeit.
Weil eine Fähigkeit kein Reflex ist. Ein Reflex wie Atmen, das passiert ja von allein.
Exakt. Eine Fähigkeit musst du lernen.
Stimmt.
Werfen wir mal einen Blick auf die Mechanik des Erlernens. Eine Fähigkeit, sei es jetzt Klavierspielen, das Reparieren eines Motors oder eben der Umgang mit echten Krisen, die existiert nur, wenn sie aktiv trainiert wird.
Mhm.
Die pure Anlage, das Potenzial, mag uns durch Erziehung oder Einsicht gegeben sein, ja? Aber das Werkzeug an sich bleibt absolut stumpf und nutzlos, wenn wir es nicht in die Hand nehmen.
Das heißt, der Segenswunsch aus der ersten Zeile ist also lediglich die Erlaubnis, dieses Werkzeug überhaupt erstmal zu erkennen.
Ja, sehr gut zusammengefasst. Der Text löst die Kompetenz von deiner Persönlichkeit. Er sagt dir, du bist nicht untrennbar mit deinen Panikreaktionen verschmolzen. Es gibt da eine Distanz. Du kannst dir ein Werkzeug aneignen, um diese Reaktionen aktiv zu steuern.
Wenn ich mir das mal bildlich vorstelle. Das ist so, als würde man mir am ersten Tag meiner Ausbildung in einer, sagen wir mal, einer Profiküche ein unglaublich hochwertiges, extrem scharfes Kochmesser in die Hand drücken.
Oh, schönes Bild.
Das Messer ist mir gegeben. Das ist mein Startkapital. Aber wie ich damit jetzt eine Zwiebel in ganz feine Würfel schneide, ohne mir sofort den halben Finger abzutrennen, das ist halt die Fähigkeit, die ich mir über Monate und Jahre am Schneidebrett echt hart erarbeiten muss.
Lass uns mal direkt in dieser Küche bleiben, denn das ist wirklich die perfekte Linse, um die nächsten Zeilen zu betrachten. Du stehst nun also da in der Küche mit deinem Werkzeug in der Hand. Aber ein Werkzeug braucht ja immer ein Material, an dem es sich abarbeiten kann.
Klar.
Ein Kochmesser nützt dir absolut nichts in einem komplett leeren Raum. Und hier liefert der Text in der zweiten Zeile die Logistik deines Lebens. Er sagt, bei allem, was dir bringt, das Leben.
Bringt, das ist schon wieder so ein unauffälliges Wort mit total gewaltiger Tragweite. Ich bestelle nicht, ich greife nicht danach. Das Leben bringt es mir einfach. Wenn wir in unserer Küche bleiben. Das ist der Lieferant, der morgens um 5 Uhr an die Hintertür fährt und Kisten auf die Laderampe stellt. Und ich habe als Koch nicht immer die Kontrolle darüber, was heute in diesen Kisten liegt.
Und genau an diesem Punkt setzt die psychologische Hebelwirkung des Gedichts an. Der Text zwingt uns quasi, den Blick auf die nackte, logistische Realität unseres Alltags zu richten.
Weil wir das oft nicht wollen.
Genau. Wenn wir unvorbereitet mit etwas Negativem konfrontiert werden, also einer Krankheit, einer Trennung, einem beruflichen Rückschlag, dann ist unsere allererste automatische Reaktion fast immer eine Rebellion gegen die Lieferung an sich.
Ja, stimmt.
Wir denken, ey, das habe ich nicht bestellt, das ist unfair, warum passiert mir das?
Ich stehe also an der Laderampe, mache die Kiste auf, sehe verdorbenes, bitteres Gemüse und fange an, den armen Lieferanten anzuschreien. Ich diskutiere quasi mit dem Universum über die Ungerechtigkeit dieser Kiste.
Und dieser Streit mit der Realität, der frisst unfassbar viel kognitive Energie. Du verschwendest deine gesamte mentale Bandbreite an eine sekundäre Emotion. Die Wut darüber, dass du wütend oder traurig bist.
Ah, das ist doppelt anstrengend.
Absolut. Und die Zeile, bei allem, was dir bringt, das Leben, schaltet diesen Energieverlust einfach komplett aus. Sie stellt einfach völlig wertfrei fest, dass das Leben ein unkontrollierbarer Lieferservice ist.
Es gibt kein Zurückschicken.
Es gibt kein Zurückschicken. Was auf der Rampe steht, steht auf der Rampe. Der Text zwingt dich, die Diskussion mit dem Lieferanten sofort zu beenden und deinen Fokus wieder auf dein Schneidebrett zu richten.
Das erklärt auch diesen absolut totalitären Anspruch in der Formulierung. Bei allem. Da gibt es keine Ausnahmenklausel. Ich kann nicht sagen, naja, bei allem außer bei den Dingen, die mir wirklich panische Angst machen.
Nein, die Lieferung umfasst den gesamten Bestand.
Und was genau in diesen Kisten liegt, das verrät uns dann die dritte Zeile, das Rohmaterial. Da heißt es, aus guten wie aus schlechten Sachen.
Schauen wir uns da mal die Wortwahl an. Sachen. Warum benutzt der Autor hier so ein unglaublich banales, fast schon farbloses Wort? Er hätte doch von Triumphen und Tragödien schreiben können.
Oder von Wundern und Katastrophen.
Genau. Aber er entscheidet sich für Sachen.
Naja, um den Reim auf Machen zu bekommen, oder? In der nächsten Zeile.
Das ist der formale Grund, ja, klar. Aber auf der Bedeutungsebene passiert hier etwas viel, viel Wichtigeres. Sprache formt ja unsere Realität. Wenn du ein Problem, das auf dich zukommt, direkt als Katastrophe framest, was passiert dann?
Mein Gehirn schüttet sofort Stresshormone aus.
Richtig. Dein präfrontaler Kortex, also der Teil deines Gehirns, der für logisches Problemlösen zuständig ist, wird blockiert. Du gehst voll in den Überlebensmodus. Indem der Text diese tiefgreifenden Schicksalsschläge einfach nur als schlechte Sachen bezeichnet, deeskaliert er die Situation massiv.
Er nimmt dem Drama die Luft zum Atmen.
Ganz genau. Er reduziert das Trauma auf ein bloßes Objekt, ein Ding, eine Zutat auf deinem Tisch.
Aber das ist ja eigentlich eine ziemliche Provokation, wenn man genauer darüber nachdenkt.
Inwiefern?
Na, wenn ich gerade durch die Hölle gehe, dann will ich ja oft, dass mein Schmerz anerkannt wird. Ich will, dass die Welt sieht, wie unfassbar schwer dieses Schicksal ist. Und der Text klopft mir quasi auf die Schulter und sagt so, ja, das ist eine schlechte Sache. So, und jetzt weiter im Text.
Mhm.
Das ist extrem pragmatisch. Es nivelliert die emotionale Ausschlagskurve irgendwie völlig. Und interessanterweise macht der Text das ja nicht nur mit dem Schlechten, sondern auch mit dem Guten, aus guten wie aus schlechten Sachen. Beides wird auf exakt dieselbe Stufe gestellt.
Und genau darin verbirgt sich eine der größten Fallen des menschlichen Daseins, die hier sehr elegant umgangen wird. Wir neigen nämlich dazu zu glauben, dass wir bei den guten Sachen unser Werkzeug einfach weglegen können.
Weil wir denken, das läuft von selbst.
Genau. Wir glauben, dass ein Lottogewinn, ein großes Talent oder eine neue Liebe einfach von sich aus funktionieren und uns glücklich machen.
Das heißt, wenn der Lieferant mir einen unbezahlbaren, perfekten Trüffel bringt, denke ich, super, mein Job ist erledigt, ich kann den einfach auf den Tisch legen und alle werden klatschen.
Aber ein Trüffel, den du einfach nur auf der Arbeitsplatte liegen lässt, der wird irgendwann verrotten. Ungemanagter Erfolg kann zerstörerisch sein. Ein ungenutztes Talent verkümmert.
Das stimmt.
Auch die fantastischen Dinge, die das Leben uns bringt, sind letztendlich nur Rohmaterial. Sie sind noch kein fertiges Menü. Der Text erinnert dich daran, dass deine Arbeit als Koch eigentlich nie pausiert. Völlig egal, ob die Kiste heute mit Gold oder mit Dreck gefüllt ist. Beides erfordert deine aktive Formgebung.
Womit wir dann bei der ultimativen Handlungsanweisung angekommen wären. Also, wir haben das Werkzeug eruiert, wir haben die Lieferung akzeptiert, wir haben die Zutaten neutralisiert. Jetzt kommt die vierte Zeile, der Kern der ganzen Operation. Das Allerbeste stets zu machen. Wir müssen hier definitiv über das Verb sprechen, nämlich machen. Es heißt nicht, das Allerbeste stets zu hoffen. Es heißt auch nicht, das Schlechte sich schön zu denken.
Und dieser Unterschied ist fundamental. Wir bewegen uns hier eben nicht im Bereich der toxischen Positivität.
Oh ja, toxische Positivität, wichtiges Thema.
Absolut. Toxische Positivität würde bedeuten, dass du eine schrumpelige, faule Kartoffel auf deinem Schneidebrett anstarrst und dir krampfhaft einredest, das ist eigentlich ein wunderbarer Pfirsich. Ich muss nur fest genug daran glauben, dass das ein Pfirsich ist und dann wird alles gut. Und wenn ich reinbeiße, schmeckt es trotzdem nach fauler Kartoffel und ich werde richtig krank.
Exakt. Das Gedicht verlangt keine Realitätsverweigerung von dir, im Gegenteil. Es verlangt den absolut klaren, ungeschönten Blick auf das Material. Du siehst die faule Kartoffel, du akzeptierst, dass sie faul ist. Das ist die Akzeptanz der schlechten Sache.
Mhm.
Und dann kommt das Machen. Du nimmst dein Werkzeug, dein Messer, du schneidest das Faule großzügig weg, du überlegst, was vom Rest noch irgendwie brauchbar ist. Vielleicht reicht es nicht mehr für ein Hauptgericht, okay, aber vielleicht kannst du es noch in einer Brühe verkochen, um wenigstens eine Basis für etwas anderes zu schaffen. Machen ist ein aktiver Konstruktionsprozess. Es ist echtes Handwerk.
Also ich bin komplett an Bord, was diesen aktiven Prozess angeht. Aber jetzt kommt mein massiver Vorbehalt gegen diese vierte Zeile.
Schieß los. Wir müssen über das Wort stets reden. Das Allerbeste stets zu machen. Stets bedeutet immer. Ohne Ausnahme. Jeden einzelnen Tag. Und also wenn ich das höre, spüre ich richtig gehend, wie sich in mir alles zusammenzieht.
Leistungsdruck.
Ja. Das klingt für mich wie das ultimative Rezept für einen Burnout. Darf ich nicht auch mal einen Tag haben, an dem die Lieferung eine absolute Katastrophe war und ich einfach sage, weißt du was, heute mache ich gar nichts? Heute koche ich kein Fünf-Sterne-Menü, heute setze ich mich auf den Küchenboden und weine.
Baut dieses kleine Wort stets nicht eine vollkommen unmenschliche Leistungsanforderung auf?
Deine Reaktion darauf ist völlig natürlich. Wirklich. Weil wir das Wort Allerbeste sofort mit einem objektiven Perfektionsanspruch verknüpfen.
Ja, logisch. Wir hören Allerbeste und denken sofort an den Michelin-Stern, an die makellose Performance im Job, an den fehlerfreien Umgang mit einer familiären Krise. Wenn wir das Gedicht so lesen würden, also als ständige Aufforderung zur objektiven Höchstleistung, dann wäre es in der Tat hochgradig toxisch. Aber das ist ein Missverständnis der relativen Natur des Wortes Allerbeste.
Relativ? Relativ worauf bezogen? Das Allerbeste ist doch der Superlativ. Es gibt sprachlich nichts Besseres.
Ja, es ist der Superlativ, aber innerhalb deiner momentanen Parameter. Und deine Parameter setzen sich zusammen aus den Zutaten, die du heute bekommen hast und, ganz wichtig, aus deiner eigenen, tagesaktuellen, mentalen Kapazität.
Okay, das heißt?
Stell dir vor, du bist krank. Du hast extrem schlechte Nachrichten bekommen. Deine Energiereserven sind absolut auf dem Nullpunkt. Die Lieferung heute bestand nur aus Schlamm und Stein. Was ist unter diesen hochspezifischen, desaströsen Bedingungen das Allerbeste, das du heute ganz persönlich machen kannst?
Boah, wahrscheinlich einfach nur atmen, mich nicht komplett aufgeben, ein Glas Wasser trinken und wieder ins Bett gehen.
Und genau das ist an diesem spezifischen Tag dein Michelin-Sternmenü.
Wow.
Wenn du am Boden zerstört bist und es nur schaffst, den Herd nicht auch noch abzufackeln, dann hast du in diesem Moment aus den vorliegenden schlechten Sachen das Allerbeste gemacht. Der Superlativ passt sich flexibel an das Material und an dich an.
Das ist ein toller Gedanke.
Das Allerbeste von heute sieht völlig anders aus als das Allerbeste von letzter Woche, als die Sonne schien und du voller Energie warst.
Okay, das entschärft den Leistungsdruck enorm. Wenn das Allerbeste keine objektive Messlatte ist, sondern ein gleitender Skalenwert meiner eigenen Möglichkeiten, dann wird das Ganze tatsächlich lebbar. Aber was mache ich dann mit dem Wort stets? Weil wenn ich weinend auf dem Boden sitze und Wasser trinke, dann pausiere ich doch eigentlich, oder nicht?
Du pausierst die Produktion, ja. Aber du gibst die Küche nicht dauerhaft auf. Und das ist die eigentliche Bedeutung von stets. Es bezieht sich auf die Kontinuität deiner Grundhaltung.
Okay.
Es ist die unerschütterliche Weigerung, deine Identität als Koch dauerhaft an die Umstände abzutreten. Stets bedeutet, egal wie oft ich hinfallen muss, egal wie viele Tage ich auf dem Boden sitze, die Küche bleibt meine Küche. Ich werde niemals akzeptieren, dass der Lieferant, der mir das Chaos bringt, die endgültige Deutungshoheit über mein Leben hat.
Mhm.
Mix das Werkzeug vielleicht mal aus Erschöpfung ab, ja? Aber du wirfst es nicht endgültig aus dem Fenster. Deine grundsätzliche Bereitschaft, irgendwann wieder aufzustehen und weiterzumachen, die ist eben stets vorhanden.
Das ist eigentlich eine extrem rebellische Philosophie, wenn man da mal genauer drüber nachdenkt. Es sieht von außen aus wie so ein braves Akzeptieren, aber im Kern ist es ein knallharter Akt der Selbstbehauptung. Ich lasse mir von der Lieferung nicht vorschreiben, wer ich bin. Ich bestimme, was aus den Zutaten wird.
Genau das. Es ist die völlige Rückeroberung der eigenen Handlungsmacht. Und das in einer Welt, die uns ja oft das Gefühl gibt, völlig machtlos zu sein.
Oh ja.
Wenn dir die Nachrichtenlage, die beruflichen Anforderungen oder private Rückschläge das Gefühl geben, dass du in einer Flut aus unkontrollierbaren Dingen ertrinkst, dann zieht dich dieser Text quasi aus dem Wasser. Er sagt nicht, dass das Wasser nicht nass und kalt ist. Er sagt dir lediglich, du kannst schwimmen. Schwimm. Die Fokussierung auf die eigene Aktion, auf dieses Machen, verdrängt die lähmende Angst vor dem, was auf uns zukommt.
Lass uns das alles noch einmal für dich bündeln, damit du diese Mechanik wirklich für den Alltag verinnerlichen kannst. Wir haben auf unserer Suche nach einer Abkürzung zur Resilienz diesen Text ja in seine Einzelteile zerlegt und das Ergebnis ist ein erstaunlich robuster, dreistufiger Prozess.
Mhm.
Also Schritt 1. Die radikale Trennung von dir und dem Ereignis. Du bist nicht das Opfer der Umstände. Du bist der Besitzer eines Werkzeugs, einer Fähigkeit, die du trainieren kannst.
Ja. Und dann Schritt 2. Die vollkommene Demystifizierung der Lieferung. Akzeptiere die guten wie die schlechten Dinge als gleichwertiges logistisches Rohmaterial.
Genau. Werte nicht sofort.
Richtig. Es sind nur Sachen. Sie haben keine inhärente moralische Bedeutung. Sie sind nur Gegenstände auf deinem Schneidebrett.
Und Schritt 3. Die konstante aktive Transformation. Egal wie kaputt oder wertlos das Material erscheint, das dir da vor die Füße geworfen wird, du hast die Pflicht und die Macht, es in etwas Neues zu verwandeln. Dein Allerbestes ist nicht die Perfektion, sondern dein wehrhafter Versuch, mit den Mitteln des jeweiligen Tages weiter zu konstruieren.
Wenn man diese drei Schritte verinnerlicht, verliert das Unbekannte wirklich seinen Schrecken. Denn man hat verstanden, dass die Qualität des eigenen Lebens nicht von der Qualität der Lieferungen abhängt, sondern fast ausschließlich von der Meisterschaft am Schneidebrett.
Genau das ist der Punkt. Du bist nicht der Lieferant deines Lebens, du bist der Koch. Und bevor wir dich für heute aus dieser Betrachtung entlassen, möchte ich dir noch einen völlig neuen, weiterführenden Gedanken mit auf den Weg geben. Wir haben das gesamte Konstrukt der Widerstandskraft analysiert. Aber es gibt da noch eine tiefere Ebene. Eine Art paradoxes Endstadium dieser Philosophie, wenn man sie wirklich konsequent zu Ende lebt.
Oh, wohin führt uns das noch?
Stell dir vor, du meisterst diesen Prozess wirklich. Du nimmst die dunkelsten Rückschläge deines Lebens, die absolut schwersten und bittersten Zutaten, die man dir jemals ungefragt auf die Rampe gestellt hat.
Mhm.
Du wendest deine gesamte Fähigkeit an, du verarbeitest sie unter Tränen und Schweiß und konstruierst daraus nach langer Zeit das Allerbeste. Du entwickelst dadurch vielleicht eine extreme mentale Stärke, ein beispielloses Maß an Empathie oder eine völlige berufliche Neuorientierung, die dich plötzlich tief erfüllt.
Ja.
Wenn dir das gelingt, werden dann diese furchtbaren, ungewollten Lieferungen im Rückblick nicht plötzlich zu den allerwichtigsten Bausteinen deiner Biografie.
Wow.
Weil das fertige Gericht ohne diese extrem bittere Note niemals diese Tiefe erreicht hätte. Genau. Und dann stehen wir am Ende vor dem verrückten Paradoxon, dass wir auf diese ursprünglich schlechten Sachen gar nicht mehr verzichten wollen. Dass wir sie nicht aus unserer Vergangenheit streichen würden, selbst wenn wir könnten, weil wir ohne sie niemals diese widerstandsfähige Version unserer selbst geworden wären, die wir heute sind. Die schlechten Sachen waren quasi das absolute Fundament für das Allerbeste.
Das ist wirklich ein faszinierender Gedanke.
Ein Gedanke zum Mitnehmen, zum Weiterspinnen und wer weiß, vielleicht zum Anwenden beim nächsten Rückschlag, der ungefragt vor deiner Tür landet. Die 4 Zeilen von Horst Winkler, eine winzige Bedienungsanleitung für ein wirklich gewaltiges Leben. Danke, dass du heute mit uns diese Schichten abgetragen hast. Wir hören uns bei der nächsten Betrachtung.